Das Einfachste, womit man anfangen kann, natürlich sind erstmal klassische Wellen. Klassische Wellen, hier dargestellt, können zum Beispiel sein ebene Wellen, also wo die Wellenfronten parallel zueinander sind, könnt ihr es sehen? Ist es zu klein? Nee. Soll ich dunkler machen? Ja? Kann ich noch dunkler machen? Da für eine punktförmige Quelle gibt es solche kugelförmigen Wellen oder zylinderförmige Wellen. Also es gibt verschiedene Formen von Wellen und in dem Übungsblatt, da war es jetzt nicht gleich so kompliziert, dass ihr euch, was weiß ich, mit einer zylindrischen Welle habt beschäftigen müssen. Was waren es da für Wellen? Zum Beispiel. Ja, für solche zylindrischen Wellen, da bräuchte man ja, ich meine, die sind ja dreidimensional im Raum, da bräuchte man ja drei Raumkoordinaten und dann noch eine zeitliche Entwicklung, noch eine Zeitkoordinate. Wie viele Variablen hattet ihr denn dazu in eurem Übungsblatt? Wie viel hattet ihr dazu tun? Ja? Exakt, also ihr hattet nur die Zeit und den Ort. Das war also mehr oder weniger eindimensional. Das also war noch einfacher, als jetzt diese an sich ja schon einfachen Bildchen zeigen sollen. Hat jemand eine Idee, warum wir direkt einsteigen in der PC1 mit Wellen und dass ihr euch mit Wellen beschäftigen sollt? Hat da jemand eine Idee? Also zum Spaß machen wir es nicht, so viel kann ich verraten. Einfach so, es hat schon seinen Grund. Also der Grund ist ganz einfach der. Also es gibt zwei Gründe, kann ich gleich sagen. Der eine Grund ist, ihr werdet nachher sehen, dass eine Menge der Systeme und Phänomene, die ihr anschauen werdet, die lassen sich nur mit Wellengleichungen beschreiben. Also das heißt, wenn ihr später euch mit solchen Sachen wie Teilchen in bestimmten Umgebungen, wie die sich verhalten, quantenmechanisch, und Quantenmechanik ist das, was wir machen wollen, werdet ihr sehen, dazu braucht ihr Wellengleichungen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass Chemiker in ihrem Alltag jede Menge Methoden anwenden. Also, wenn ihr mal euer Studium durchlaufen, einen Bachelorabschluss habt oder Masterabschluss und dann promoviert und da in der Industrie arbeitet, dann werdet ihr mit einer ganzen Batterie von Methoden zu tun haben, von denen ein ganz großer Anteil der Spektroskopie zuzuordnen ist. Und Spektroskopie, da steckt jetzt irgendwie das Wort Spektrum drin. Und beim Spektrum, da denkt man als erstes, hoffe ich, an elektromagnetische Wellen. Elektromagnetische Wellen klingt jetzt irgendwie wichtig, aber ich meine, die kennt ihr natürlich im Allgemeinen aus dem Alltag schon. Also einfach Licht ist elektromagnetische Welle. Radiowellen sind elektromagnetisch, Mikrowellen kennt ihr alle, Infrarotstrahlung, ultraviolette Strahlung, solche Sachen. Das sind alles elektromagnetische Wellen. Und wie die jetzt mit irgendwelchen Substanzen interagieren, mit denen ihr als Chemiker zu tun habt, das kann man natürlich nur beschreiben, wenn man mit Wellengleichungen umgehen kann. Das heißt, um elektromagnetische Strahlung zu beschreiben und zu verstehen, braucht man Wellengleichungen. Und deshalb fangen wir hier direkt an mit klassischen Wellen. Im Übungsblatt waren es irgendwie zwei Kühe, die im Wasser trinken und dann sind es Wasserwellen. Oder ihr solltet noch weitere Beispiele nennen, Schallwellen, was auch immer. Also solche klassischen Systeme. Und damit wollen wir jetzt auch anfangen, mit klassischen Wellen. Also wir sind in Kapitel 1 der Einführung zur Quantenmechanik. Schreibe ich groß genug auch für die in der hinteren Reihe? Ist das, ja? Gut. Und viel Gerede in der Einführung fangen wir an mit Abschnitt 1, klassische Wellen. So, Ihr braucht nachher eine ganze Reihe von griechischen Symbolen. Deswegen fange ich gleich mal mit einem griechischen Symbol an. Das da ist ein Psi. Gewöhnt euch gleich dran, dass das nicht nachher aussieht wie euer Phi. Das da wäre ein Phi zum Beispiel. Ich sage es gleich dazu, nicht, dass es nachher zu Verwechslung kommt. Die sehen auch im Druck manchmal für manche etwas ähnlich aus. Also ein Psi. Und jetzt hat man gerade schon gesagt, hängt zum Beispiel ab vom Ort und der Zeit. Ja, also ich hätte jetzt hier auch f von x und t schreiben können. Aber ihr werdet sehen später, die meisten Gleichungen, die benennt man mit griechischen Symbolen. Deswegen fangen wir gleich damit an. So, was brauchen wir jetzt um eine Welle zu beschreiben? Welche mathematische Funktion kommt euch sofort in den Sinn, wenn es um Wellen geht? Ja? Ein Sinus oder Cosinus, genau, vielen Dank. Also, haben wir den Sinus von irgendwas? Was ist die maximale Größe oder der maximale Zahlenwert, Betrag, den der Sinus annehmen kann? Ja, 1. Das heißt, damit wir jetzt eine Welle haben, die nicht höchstens Amplitude 1 haben kann, brauchen wir jetzt eine Amplitude vorne dran. So, und dann hat die Welle irgendeine bestimmte Wellenlänge, die Ortsabhängigkeit beschreibt. Und sie hat eine Periodendauer, die Zeitabhängigkeit beschreibt. Ja, also Wellenlänge Lambda und Periode T, Groß T, Periodendauer. Wenn wir jetzt wissen, oder eine andere wichtige Größe ist natürlich die Frequenz, mit der die Welle schwingt. Die hängt mit der Periodendauer ganz einfach zusammen. Das ist ein Nü. Ein Nü. Nicht zu verwechseln, was man ganz oft sieht, mit dem Eta. Das ist kein Nü, auch wenn es wie ein N aussieht. Also das ist ein Nü. Die Frequenz findet man auch oft in Büchern, eher in älteren Büchern, glaube ich, mit kleinen f oder in der deutschen Literatur. Aber Nü ist eigentlich gebräuchlicher heutzutage. So, dann haben wir schon alles, was irgendwie unsere Welle beschreiben muss oder kann. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier ist also der Wert, Funktionswert. Zum Beispiel als Funktion des Ortes x. Und dann kommt natürlich ein Sinus raus für t gleich 0. Ja. Was muss ich jetzt zeichnen, wenn ich jetzt wissen möchte, wie sieht die Welle aus zum Zeitpunkt etwas später? Also für t ein bisschen größer als 0. Male ich die Welle rechts davon hin, fängt die rechts davon an oder links davon? Wenn ich hier t positiv wähle, sieht es jemand? Ja? Nach links? Wer stimmt zu, dass sie nach links muss? Kannst du es begründen? Ja? Nach links. Also schauen wir uns das mal an. Wenn ich hier eine Zahl leicht größer t einsetze, dann steht hier und den Ort 0 für den Ortsursprung, sollte ich vielleicht hinschreiben. Ort 0, so. Für den Ort 0 und ich setze eine positive Zahl hier ein, dann steht hier der Sinus von was Negativem. Und der Sinus von einer negativen Zahl ist negativ. Also fängt es beim Ort 0, die Welle eher hier unten an. Das heißt, sie verschiebt sich nach rechts. Ja, deswegen habe ich es angesprochen, weil das mit dem Minus und positive Zeit denkt man irgendwie instinktiv, ja, die geht nach links zeitlich. Aber das ist gerade nicht so. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig zeichne. Ja, für einen Zeitpunkt t größer 0. Das heißt, die Form, die wir jetzt da angenommen haben für die Welle, beschreibt eine Welle, die in positiver x-Richtung zeitlich wandert. Okay? Also in weiß war es für t gleich 0. So. Breitet sich in positiver x-Richtung aus. So, und jetzt kann man sich fragen, ja, wo sind dann immer die Nullstellen? Kann man aufschreiben, immer dann, wenn 2 mal Pi, also man kann hier 2 Pi ausklammern, wenn das Argument der Sinusfunktion ein Vielfaches von Pi ist, dann hat diese Funktion Nullstellen und hier n ist natürlich gemeint 0, 1, 2 und so weiter. Wenn man das jetzt wenn man die Gleichung jetzt umstellt nach x, das heißt, wir kürzen zum Beispiel das Pi und formen um, dann ergibt sich für x, für den Ort der Nullstellen, n halbe plus t durch groß t. So, und spätestens an der Stelle haben wir jetzt was wieder unserer Intuition entspricht. Hier steht ein Plus und hier steht eine Zeit. Also das heißt, wenn ich die Zeit größer mache, wird der Ort der Nullstellen größer. Auch das zeigt uns, okay, das ist eine Welle, die sich in positiver x-Richtung ausbreitet. Ja. Jetzt wollen wir nicht ständig dieses 2Pi mit uns rumschleppen, deswegen führen wir zwei Variablen ein, nämlich, jetzt muss ich mal Platz machen für eine Tafel, dann zeige ich euch noch eine Folie. Machen wir gleich weiter. Also, hier sind einfach nochmal zwei Bilder, die ich jetzt auch skizziert habe. Das obere Bild, da seht ihr die Welle als Funktion der Zeit. Und dann seht ihr unten den, gibt es hier irgendeinen Stock oder so? Ja. Seht ihr hier unten in groß T eingezeichnet die Periodendauer. Das ist also von Maximum zu Maximum die Zeit, die vergeht, gibt die Periodendauer an. Und hier unten seht ihr die Sinusfunktion als Funktion des Ortes und die Wellenlänge Lambda ist von Maximum zu Maximum die Wellenlänge. Gut. So, also wir möchten eine Abkürzung einführen für unser 2Pi, deswegen gibt es zwei neue Variablen, ein kleines k, definieren wir als 2Pi durch Lambda und ein kleines Omega, ein kleines w, Entschuldigung, als 2Pi nü. Und wenn wir das da oben einsetzen, dann vereinfacht sich unsere Wellenfunktion Psi x von t zu a mal Sinus Kx minus Omega T. Es tut mir leid. Ich drehe sie mal um. Vielleicht quietscht sie da nicht. Jetzt höre ich kurz auf. Da gibt es Gerede. Gibt es eine Frage? Habt ihr eine Frage? Vielen Dank. Ja? Klar. Ist das so angenehm? Ich habe es durchgebrochen. So. Jetzt habe ich zwar nach eurem Getuschel gefragt, aber ich habe nicht wegen eurem Getuschel an der Stelle aufgehört. Jetzt möchten wir Wellen, nicht nur Wellen beschreiben können, die zum Zeitpunkt T und am Ort 0 den Wert 0 haben. Und wir wollen die Wellen noch ein bisschen hin und her verschieben können. Und deswegen führen wir die sogenannte Phase ein. Ja, das ist einfach nur eine konstante Zahl, die addieren wir hinten dran. So, das ist ein kleines Vieh. Da oben habe ich euch mein großes Vieh hingemalt. Das ist ein kleines Vieh. So. Aber schreibt ihr, wie ihr wollt. Also die Phase Phi kommt dazu. Mit der kann man jetzt die Welle ein bisschen hin und her verschieben. Zeitlich und örtlich. So. Okay. Dann... War noch eine Sache, die ihr, mit der ihr schon zu tun hattet auf dem Übungsblatt, war die sogenannte Interferenz. Wer kann ohne Fachbegriff sagen, was Interferenz ist? Eine Überlagerung von zwei Wellen, genau, mehr ist es nicht. Das heißt, das habt ihr auch auf dem Übungsblatt schon gemacht, man addiert im Endeffekt einfach nur zwei Funktionen, die zwei verschiedene Wellen beschreiben, aufeinander und kriegt dann halt eine Beschreibung der Interferenz raus. Also, Interferenz, zum Beispiel machen wir jetzt zwei Wellen, die identische Amplitude haben, aber entgegengesetzte Richtung. Wenn man das gleich als eine Funktion formulieren, Psi von x und t, gleiche Amplitude. Und jetzt Klammer auf, für die eine Welle Sinus kx minus Omega t plus, und jetzt die zweite Welle, Sinus von kx und jetzt kommt plus Omega t. Noch verschiedene Richtungen. Klammer zu. So. Um das jetzt weiter zu vereinfachen, brauchen wir jetzt Rechenregeln für Sinus und Cosinus. Und da verrate ich euch, der Sinus von Alpha plus minus Beta ist gleich dem Sinus Alpha mal Cosinus Beta plus minus Cosinus Alpha mal Sinus Beta. So. Was ist jetzt unser Alpha und Beta? Das Alpha ist in beiden Fällen das Kx, das Beta das Omega T. Plus, Minus haben wir schon, brauchen wir auch, weil wir zwei verschiedene Vorzeichen hier für die Zeitabhängigkeit haben. Wenn wir jetzt entsprechend unser Psi von x und t umformen, dann wird es etwas länglich zunächst. Ich schreibe es einfach mal hin. So, Sinus kx Cosinus Omega t entspricht diesem Sinus Alpha Sinus Beta hier. Dann ist da ein Minus drin, dann brauchen wir hier auch ein Minus, also Minus. Jetzt kommt der Cosinus von Alpha, also Cosinus kx und Sinus Omega t. Ja? Und das gleiche Spielchen einfach mit der zweiten. Okay, und jetzt ist es noch ziemlich lang, aber wir erkennen, aha, wir haben ja beide Male einen Sinus Alpha und einen Cosinus Beta gehabt. Hier ein Sinus Kx Cosinus Omega T und hier ein Sinus Kx Cosinus Omega T. Die addieren sich, dann haben wir die zweimal. Dankeschön. Und dann hatten wir nochmal zweimal den Term Cosinus Alpha Sinus Beta und da haben wir einen Vorzeichenwechsel drin. Wenn wir sie hier reinschauen, hier ist Minus Cosinus Kx Sinus Omega T und hier ist Plus Cosinus Kx Sinus Omega T, ja, der fällt raus. Das heißt, ich bin damit schon fertig. Jetzt hat sich unsere Interferenz dieser beiden Wellen von einer Summe von zwei Sinusfunktionen, in denen jeweils eine Summe einer Ortsvariable und einer Zeitvariable enthalten war, verändert in eine Funktion, die ein Produkt aus einem Sinus und einem Cosinus ist, der eine ist orts-, der andere zeitabhängig. Und was hat das für einen Effekt auf die sich ergebende Gesamtwellenfunktion? Also was ergibt sich durch die Interferenz von diesen beiden Wellen? Wenn wir jetzt zum Beispiel uns an irgendeinen Ort stellen, Ort egal, und wir schauen nur den Cosinus an, und wir verändern die Zeit, dann sehen wir, dass allein durch die Zeitabhängigkeit mit einem Cosinus gibt es immer wieder Nullstellen. Und da das Ganze ein Produkt ist, wird die ganze Funktion an diesen Zeiten Null. An Zeiten, wo dieser Cosinus Null wird. Und das heißt, wir haben eine stehende Welle, bei der zeitlich Knoten auftreten. Jetzt muss ich blöderweise die Tafeln runterfahren. Dann kann ich euch noch zeigen, wie das aussieht. Hat das jeder? Das gleiche gilt natürlich für die Ortsabhängigkeit. Wenn der Sinus des Ortes 0 wird, dann bedeutet das auch für die Gesamtwellenfunktion, dass sie 0 wird. Das heißt, wir haben auch örtlich Knoten. Das heißt, und das nennt man eine stehende Welle. Ja, also Knoten bleiben örtlich an einer Stelle stehen. Und die Wellenberge und Täler wechseln sich ab und schwingen hoch und runter. Das kann ich euch jetzt nochmal im Beamerbild zeigen. Hier. Ja. Da haben wir als X-Achse die Ort, den Ort, als Y-Achse sozusagen die Amplitude. Und dann ist übereinander gestaffelt dargestellt die Wellenfunktion, die sich dann ergibt für verschiedene Zeiten. Und dann seht ihr, hier zwei Zeiten, bei denen die Gesamtwellenfunktion 0 ist. Der gesamte Funktionswert ist überall 0. Und ihr seht auch Orte hier zum Beispiel. Hier senkrecht, wenn ihr hier senkrecht nach oben schaut, da ist die Funktion auch immer 0. Ja, und das ist eine stehende Welle. Dann beschreiben wir jetzt die Ausbreitung von Wellen. Ein Schlagwort, das schon gefallen ist, nicht dispersiven Medium. Was heißt nicht dispersives Medium? Was ist Dispersion? Ja? Streuung, genau. Wenn es nicht streuend ist, bedeutet das, dass alle Frequenzen sich gleich schnell ausbreiten. Das sagt das Wort nicht dispersiv. Also wir können eine Geschwindigkeit für sämtliche Wellen annehmen. Wir müssen nicht nach der Frequenz der Welle unterscheiden, wie schnell sie sich bewegt. Und dann können wir die Ausbreitung dieser Wellen können wir beschreiben als, jetzt schreibe ich es erstmal hin und dann gehen wir das Punkt für Punkt durch. D-Quadrat, so ein Schweinekringel-D, das ist eine andere Schreibweise für das griechische Delta. Ist mit diesen Ausdrücken jeder vertraut? Ich bin nicht sicher, inwiefern das im Mathe-Vorkurs oder in eurer Mathe-Vorlesung oder im Abitur Thema war. Diese Art Funktion, Ausdruck, mathematischer Ausdruck. Weiß jemand, was das ist, was ich hingeschrieben habe? Ja? Eine zweite Ableitung, ist richtig. Ja? Nach x? Ja? Und warum habe ich nicht ein normales d geschrieben? Ja? Die partielle Ableitung, genau. Die partielle Ableitung, partiell deswegen, weil wir hier eine Funktion haben, die von x und von t abhängt, vom Ort und der Zeit. Und wir leiten sie nur nach dem Ort ab. Das heißt nur teilweise, partiell, deswegen partielle Ableitung. Und um das zu unterscheiden, schreibt man da ein Delta dazu. Ja, also, ja? Also die Gesamtableitung dieser Funktion setzt sich zusammen aus den Einzelableitungen. Nee, so einfach ist es nicht. Da bin ich gerade nicht so sicher. Nee, kann ich dir später beantworten, wie genau das aussieht. Ja. Also die partielle Ableitung, partielle zweite Ableitung der Funktion Psi nach dem Ort ist gegeben als 1 durch V-Quadrat und V ist jetzt hier die Geschwindigkeit, mit der sich die Welle ausbreitet. So, und das nennt man die klassische nicht-dispersive Wellengleichung. Und das ist eine Differentialgleichung. Also ihr seht, dass die zweite Ableitung nach dem Ort hängt ab von der zweiten Ableitung nach der Zeit. Und zwar über die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und um die jetzt zu lösen, muss man Differentialgleichungen lösen können. Ein Beispiel für eine einfache Differentialgleichung. Ein Beispiel für eine Differentialgleichung wäre zum Beispiel der einfache Zusammenhang einer Funktion f von x ist gleich minus f' von x. Ja, es ist negative ihre Ableitung, wenn eine Funktion so gegeben ist. Fällt jemandem irgendeine mathematische Funktion ein, die, wenn man sie ableitet, gleich bleibt? Ja?
Entweder Kosinus oder Sin oder die Funktion bleiben immer gleich. Das ist Wetten beim Sinus, Wetten zu Kosinus und das bleibt auch gleich. Und wenn man Kosinus auch ableitet, dann kann Sinus ableiten zu Sinus und die Funktion bleibt gleich.
Also die Antwort war jetzt zweiteilig. Er hat gesagt, einmal Kosinus und Sinus. Für alle anderen, falls ihr es nicht verstanden habt, Cosinus und Sinus. Wenn man den Sinus ableitet, wird ein Cosinus draus und umgekehrt. Das würde uns an der Stelle nicht so viel weiterhelfen, weil natürlich, wenn die Funktion hier ein Sinus wäre, dann wäre die Ableitung ein Cosinus, dann könnte das nicht gleich sein. Aber die Idee ist schon gar nicht so schlecht. Er hat gesagt, die E-Funktion bleibt auch gleich. Und genau das stimmt. Für so einen Fall wäre die Lösung nicht so schwer zu erraten, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Dann ist diese Funktion eine E-Funktion und damit sie das Negative ihrer Ableitung ist, es ist e hoch minus x. Ja, wenn ich e hoch minus x ableite, dann kommt da raus minus e hoch minus x. So, das ist ein Beispiel für eine einfache Differentialgleichung. Und den gleichen, einen ähnlichen Fall haben wir hier vorliegen, eine Differentialgleichung. Und die Lösung wollen wir jetzt nicht im Detail herleiten. Aber ich kann euch sagen, eine Lösung dieser klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung ist Psi von x und t ist a mal Sinus kx minus Omega t plus Phi. So. Das heißt, die Funktion, mit der wir schon die ganze Zeit verbracht haben, die nicht sonderlich kompliziert erschien, ist die Lösung dieser doch etwas kompliziert erscheinenden Lösung, Gleichung, Differentialgleichung. Das wollen wir jetzt mal testen, ob meine Behauptung, das sei tatsächlich eine Lösung, stimmt. Was können wir machen, um es zu testen? Ja? Genau, wir setzen es einfach ein und leiten ab. Das heißt, wir müssen die Funktion zweimal nach x ableiten, zweimal nach t ableiten und dann müssen wir schauen, ob das Ergebnis, das wir erhalten, diese Bedingung erfüllt. Okay, also dpsi nach dx ist, so, und die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. So. Dann brauchen wir die innere Ableitung auch noch. Weil wir nach x ableiten, machen wir dieses k. Das multiplizieren wir außen dran. Dann leiten wir nochmal ab. Und dann wird daraus ein k². Und jetzt brauchen wir das Ganze nicht nochmal im Detail für die Zeitableitung machen, denn die funktioniert ja analog. Also ist die zweite Ableitung nach der Zeit minus a Sinus kx minus Omega t plus Phi Omega Quadrat. Okay? Ja, also die Ableitung funktioniert identisch wie die, deswegen kann man gleich die Lösung hinschreiben. Wenn wir das jetzt einsetzen, da ist einfach nur die zweite Ableitung hinschreiben, minus a k² Sinus kx minus Omega t plus Phi. Und jetzt soll gelten, ist gleich minus 1 durch v². Omega² a Sinus x minus Omega t plus Phi. So. Wenn jetzt gelten soll, dass die linke und die rechte Hälfte gleich sind, dann erkennen wir direkt, okay, der Sinus ist gleich auf beiden Seiten, das A ist gleich auf beiden Seiten, das Minus ist gleich auf beiden Seiten. Das heißt, mit diesem Ansatz haben wir einen Zusammenhang zwischen dem Wellenvektor K, der Winkel der Kreisfrequenz Omega und der Ausbreitungsgeschwindigkeit V gefunden. Nämlich V ist gleich Omega durch K. Also das Verhältnis aus Kreisfrequenz und Wellenlänge gibt dir die Ausbreitungsgeschwindigkeit an. Und wenn wir nochmal zu unserer Definition da oben von Wellenvektor und Kreisfrequenz schauen, dann können wir genauso sagen, ist gleich 2 Pi Nü zu 2 mal Pi durch Lambda. Also wenn wir für Omega und K einsetzen, wie wir vorher definiert haben, gilt also für die Geschwindigkeit Frequenz mal Wellenlänge. Ja?
In der Übung sollten wir ja komplex rechnen. Was bringt das, wenn man das auch so machen kann?
Im Moment erscheint euch oder den meisten wahrscheinlich das Komplexrechnen komplizierter zu sein, als mit Sinus zu rechnen. Aber ihr werdet sehen, dass später sich sehr viele Dinge vereinfachen, wenn man mit E-Funktionen rechnet und dann halt komplex rechnen muss. Das ist das eine. Zum anderen, also für elektromagnetische Wellen, deren Funktionswerte sind immer reell, da bräuchte man eigentlich nicht komplex rechnen. Man kann aber Sinus und Cosinus natürlich komplex darstellen und dann so rechnen, was viele tun, weil es im Endeffekt einfacher ist. Also die Rechnung vereinfacht sich dadurch, weil die Terme kürzer werden. Aber ihr werdet auch mit Wellenfunktionen zu tun haben, die sind komplexwertig. Da kann man gar nicht anders, als so ohnehin komplex zu rechnen. Aber ich vermute, deine Frage bezog sich eben, warum soll ich klassische Rechnen komplex rechnen? Und da ist es tatsächlich so, dass sich Rechnungen vereinfachen. Im Moment noch nicht, gebe ich zu. Kommt noch. Okay. Da hast du auch prima übergeleitet zu dem letzten Abschnitt, den ich noch mit euch durchnehmen möchte, nämlich die Wellenbeschreibung mit komplexen Zahlen. Also fangen wir mal damit an, dass man unsere Wellenfunktion Psi von x und t, die ja gegeben war als, jetzt haben wir es schon so oft, über die Phase Phi können wir die verschieben. Und dann ist natürlich klar, wenn wir das verschieben genau um Pi halbe, dann wird daraus ein Cosinus. Also ist ein bisschen abstrakt, nur in Pi halben zu reden, aber was ich meine ist, wenn ihr diese weiße Sinusfunktion hier oben anschaut und ich verschiebe die Phase um Pi halbe, dann verschiebe ich diesen nach der um minus Pi halbe, dann verschiebe ich dieses Maximum auf den Ort 0. Und dann habe ich einfach einen Cosinus, also die beiden sind ineinander überführbar. Das heißt, um dieselbe Wellenfunktion zu erhalten, kann ich einfach dieselbe Phase minus Pi halbe addieren. Ja? Und kann das zusammenfassen als eine neue Phase Phi Strich. Das heißt, die beiden Beschreibungen sind schon mal äquivalent. Bei komplexen Zahlen bin ich wieder unsicher, inwiefern das Bestandteil eures Abiturs, Mathe-Vorkurs und so weiter war. Wer hatte mit komplexen Zahlen bisher noch gar nichts zu tun?
Wir hatten das in Mathe 1.
Okay. Das heißt, jeder von euch, was eine komplexe Zahl ist? Gut. Gut, dann gebe ich euch jetzt ich gebe euch den Zusammenhang, ihr habt den Zusammenhang ja schon verwendet auf dem Übungsblatt, nämlich, dass man Cosinus und Sinus ausdrücken kann als eine komplexe E-Funktion. Also, E hoch I Alpha ist gleich der Cosinus von Alpha plus I mal der Sinus von Alpha. So. Das heißt, ich kann unsere Wellengleichung, die hier steht, Psi von x und t, a Cosinus kx minus Omega t plus Phi Strich, auch als komplexe E-Funktion beschreiben, nämlich als den Realteil dieser komplexen Zahl. Das ist eine komplexe Zahl, wir haben hier einen Cosinus Alpha plus I Sinus Alpha, das heißt, der Realteil davon ist nur dieser Cosinus und der steht da. Das heißt, unsere Funktion Psi von x und t ist der Realteil von a mal e hoch i kx minus Omega t plus Phi Strich. Und jetzt hatten wir ja die gute Frage, warum soll ich überhaupt komplex rechnen, schon diskutiert. Und da habe ich schon gesagt, naja, ihr werdet nachher mit quantenmechanischen Funktionen zu tun haben, die nun einmal komplexwertig sein können. Das heißt, da kann man gar nicht anders als komplex zu rechnen. Und jetzt machen wir uns den Schritt etwas einfach. Aber ich sage euch einfach, wir lassen für die Beschreibung quantenmechanischer Systeme oder in Zukunft für die Beschreibung von Wellengleichungen den Realteil einfach weg, die Realteilbildung und rechnen gleich. Also, Verzicht auf Bildung des Realteils. Das heißt, unsere Wellengleichung wird zu Psi von x von t a mal e hoch minus kx minus Omega t plus Phi Strich. So. Die Gleichung haben wir jetzt x mal aufgeschrieben. Die ist das Ergebnis der heutigen Vorlesung. Damit werdet ihr noch sehr viel rumhantieren, deswegen ist die so wichtig, deswegen haben wir die ganze Stunde damit verbracht, darauf hinzuarbeiten. Jetzt sind wir etwas früher fertig. 9 Minuten, sehe ich gerade. Ich würde sagen, wir haben das ganze Tafelbild. Hat jemand Fragen? Ja. Entschuldigung? Für die Wellengleichung da oben? Ja. Ja, du hast recht. Also man könnte auch, sein Einwand ist, man könnte auch die Ausbreitungsgleichung für Wellen in nicht dispersiven Medien, die ich da oben als Differentialgleichung formuliert habe, auch lösen mit einer E-Funktion, die nicht komplexwertig ist, also in dem kein I vorkommt. Weil die Ableitungen wären natürlich dieselben, die wir gemacht haben hier für den Sinus und den Cosinus, und das stimmt. Deswegen habe ich auch geschrieben und unterstrichen, dass das, was wir da hergeleitet haben, nur eine Lösung ist. Ach so. Haben wir dann einen Denkfehler drin? Nee, also ich würde einfach sagen, diese Funktion, die du vorschlägst, beschreibt dann halt keine Welle mehr. Ja? Obwohl sie eine Lösung dieser Differentialgleichung ist. Das ist aber kein Widerspruch. Diese Differentialgleichung haben wir verwendet, um rauszufinden, wie die Geschwindigkeit beschrieben werden kann. Und dazu haben wir hier in dem Beispiel halt angefangen mit der Wellengleichung, die wir die ganze Zeit verwendet hatten. Und sind so am Ende auf den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, Frequenz und Wellenlänge gekommen. Also das war der Sinn der Übung. Es widerspricht sich nicht, dass du auch Lösungen finden kannst, die keine Wellen beschreiben. Okay? Ja? Warum steht da E hoch minus I, ist die Frage. Das ist eine gute Frage, da steht kein Minus. Du musst dich täuschen. Nein, keine Ahnung, Irrtum. Entschuldigung. Du hattest eine Frage oder war es dieselbe? Okay, ja?
Könnte ich auch mit der trigonometrischen Schreibweise der komplexen Funktion rechnen?
An welcher Stelle meinst du?
Du meinst mit der hier einfach? Genau.
Ja.
Aber ist da nicht das Problem, wenn ich dann irgendwie I mal I, I sinus Alpha mal I irgendwas anderes habe, dann kommt ja ein Realteil dazu, dann kommt ja aus zwei Imaginärteilen ein Realteil dazu.
Mhm.
Und eigentlich bin ich ja nur vom Realteil ausgegangen. Das ist nicht das Problem. Passt es nicht egal.
Also, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage. Wahrscheinlich kommt die Konfusion daher, dass wir eine Abkürzung gewählt haben. Und sagen wir, weil wir später sowieso mit komplexwertigen Zahlen rechnen müssen. Das heißt, wir haben später Funktionen, die diese Form haben. Ja, wir haben später mit Zahlen zu tun, die haben diese Form, irgendein Cosinus und dann noch irgendein I, Sinus. Und dann brauchen wir diese Wellenfunktion hier ohne Bildung vom Realteil. Du könntest auch mit der hier rechnen. Wenn du jetzt aber an diese Funktion was ran multiplizierst, multiplizierst du es an beide Seiten.
Ja. Ne?
Das ist kein Problem, weil jetzt dein Einwand war, wenn ich jetzt was Komplexwertiges ran multipliziere, dann wird dies aus diesem i eine minus 1, aber dann habe ich ja hier wieder ein i. Also die Zahl bleibt komplex. Die Zahl bleibt komplex. Nee, das ist mathematisch kein Problem. Einwand, also da wenden sich die gleichen Rechenregeln an, die du auch ohne komplexe Zahlen schon kennst. Ja. Das ist kein Problem, nein.